into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms.
8:30.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Thomas Sabacher liest in dieser Woche aus dem Anfang des Romans Die Buddenbrooks von Thomas Mann. Familie Buddenbrook hat ein um 1680 gebautes Haus in der Mengenstraße gekauft, lebt dort jetzt 3 Generationen unter einem Dach und nun gibt's Einweihungsparty, also Abendessen. Stadtpoet Hofstede, Hausarzt Dr. Grabo, Makler Gretchens, Pastor Wunderlich, Senator Langhals und der Weinhändler Köppen nebst Gattin Konsul Krüger, das alte Ehepaar Uferdiek. Auch die Kinder sitzen mit am Tisch und das Essen ist vorzüglich und reichlich. Und die Konversation läuft, wie das auf einer guten Party so sein soll. Ne? Dreht sich unter anderem um eine Begegnung mit Napoleon in der Stadt Lübeck, die nicht beim Namen genannt wird. Und auch den guten alkoholischen Getränken wird bei diesem Einweihungsabendessen weiter wacker zugesprochen. Hier ist die 3. Folge. Thomas Sabacher.
Das Gespräch floss in einen Gegenstand zusammen, als Jean-Jacques Hofstede auf sein Lieblingsthema zu sprechen kam, auf die italienische Reise, die er vor 15 Jahren mit einem reichen Hamburger Verwandten gemacht hatte. Er erzählte von Venedig, Rom und dem Vesuv. Er sprach von der Villa Borghese, wo der verstorbene Goethe einen Teil seines Faust geschrieben habe. Er schwärmte von Renaissancebrunnen, die Kühlung spendeten, von wohlbeschnittenen Alleen, in denen es sich so angenehm Lust wandeln lasse. Und jemand erwähnte des großen verwilderten Gartens, den Buddenbrooks gleich hinter dem Burgtore besaßen.
»Ja, meiner treu«, sagte der Alte. »Ich ärgere mich noch immer, dass ich mich seinerzeit nicht resolvieren konnte, ihn ein bisschen menschlich herrichten zu lassen. Ich bin kürzlich mal wieder hindurchgegangen. Es ist eine Schande, dieser Urwald. Welch nett Besitztum, wenn das Gras gepflegt, die Bäume hübsch kegel- und würfelförmig beschnitten wären.« Der Konsul aber protestierte mit Eifer. »Um Gottes Willen, Papa! Ich ergehe mich sommers dort gern im Gestrüpp. Aber alles wäre mir verdorben, wenn die schöne freie Natur so kläglich zusammengeschnitten wäre. Aber wenn die freie Natur doch mir gehört, habe ich da zum Kuckuck nicht das Recht, sie nach meinem Belieben herzurichten? Ach, Vater, wenn ich dort im hohen Grase unter dem wuchernden Gebüsch liege, ist es mir eher, als gehörte ich der Natur und als hätte ich nicht das mindeste Recht über sie.
»Krischan, fährt mir nicht auf Hehl«, rief plötzlich der alte Buddenbrook. »Tilda, der Schatt ist nichts. Packt ein wie Söbendrescher die Dörn.«
Und wahrhaftig, es war zum Erstaunen, welche Fähigkeiten dieses stille, magere Kind mit dem langen, ältlichen Gesicht beim Essen entwickelte. Sie hatte auf die Frage, ob sie zum 2. Male Suppe wünsche, gedehnt und demütig geantwortet: »Ja, bitte.« Sie hatte sich vom Fisch wie vom Schinken 2-mal je 2 der größten Stücke nebst starken Haufen von Zutaten gewählt, sorgsam und kurzsichtig über den Teller gebeugt, und sie verzehrte alles ohne Überhastung, still und in großen Bissen. Auf die Worte des alten Hausherrn antwortete sie nur langgezogen, freundlich, verwundert und einfältig: »Gott! Onkel?« Sie ließ sich nicht einschüchtern, sie aß, ob es auch nicht anschlug und ob man sie verspottete, mit dem instinktmäßig ausbeutenden Appetit der armen Verwandten am reichen Freitische, lächelte unempfindlich und bedeckte ihren Teller mit guten Dingen, geduldig, zäh, hungrig und mager. 6. Nun kam in 2 großen Kristallschüsseln der Plättenpudding, ein schichtweises Gemisch aus Makronen, Himbeeren, Biskuits und Eiercreme. Am unteren Tischende aber begann es aufzuflammen, denn die Kinder hatten ihren Lieblingsnachtisch, den brennenden Plumpudding, bekommen.
»Thomas, mein Sohn, sei mal so gut«, sprach Johann Buddenbrook und zog sein großes Schlüsselbund aus der Beinkleidtasche. »Im zweiten Keller rechts, das zweite Fach hinter dem roten Bordeaux. Zwei Bouteillen, du?«
Und Thomas, der sich auf solche Aufträge verstand, lief fort und kam wieder mit den ganz verstaubten und umsponnenen Flaschen. Kaum aber war aus dieser unscheinbaren Hülle der goldgelbe, traubensüße alte Malvasia in die kleinen Dessertweingläser geflossen, als der Augenblick gekommen war, da Pastor Wunderlich sich erhob und, während das Gespräch verstummte, das Glas in der Hand in angenehmen Wendungen zu toasten begann. Er sprach, den Kopf ein wenig zur Seite geneigt, ein feines und spaßhaftes Lächeln auf seinem weißen Gesicht und die freie Hand in zierlichen kleinen Gesten bewegend, in dem freien und behaglichen Plauderton, den er auch auf der Kanzel innezuhalten liebte.
»Und wohlan, so lassen Sie sich denn belieben, meine wackeren Freunde, ein Glas dieses artigen Tropfens mit mir zu leeren auf die Wohlfahrt unserer vielgeehrten Wirte in ihrem neuen, so prächtigen Heim. Auf die Wohlfahrt der Familie Buddenbrook, der anwesenden sowohl wie der abwesenden Mitglieder. Vivant hoch!«
»Die abwesenden Mitglieder?« dachte der Konsul, während er sich vor den Gläsern verbeugte, die man ihm entgegenhob. »Sind damit nur die in Frankfurt und vielleicht die Duchamps in Hamburg gemeint? Oder hat der Alte Wunderlich seine Hintergedanken?« Er stand auf, um sein Glas an das seines Vaters klingen zu lassen, indem er ihm herzlich in die Augen blickte. Nun aber kam der Makler Gretchens von seinem Stuhle empor, und das nahm Zeit in Anspruch. Als er aber ein Ende genommen hatte, da widmete er mit seiner etwas kreischenden Stimme ein Glas der Firma Johann Buddenbrook und ihrem ferneren Wachsen, Blühen und Gedeihen zur Ehre der Stadt. Und Johann Buddenbrook dankte für alle die freundlichen Worte, als das Oberhaupt der Familie zum Ersten und als älterer Chef des Handelshauses zum Zweiten, und schickte Thomas nach einer dritten Bouteille Malvasia, denn die Berechnung hatte sich als falsch erwiesen, dass zwei genügen würden. Auch Lebrecht Kröger sprach. Er erlaubte sich, sitzen zu bleiben dabei, weil das einen noch kulanteren Eindruck machte, und nur aufs Gefälligste mit Kopf und Händen zu gestikulieren, während er seinen Trinkspruch den beiden Damen des Hauses, Madame Antoinette und der Konsulin, gelten ließ. Als er aber geendet, als der Plättenpudding schon beinahe verspeist war und der Malvasia zur Neige ging, da erhob sich langsam mit einem Räuspern und unter einem allgemeinen »Ah, Herr Jean-Jacques Hofstede«. Die Kinder da unten applaudierten geradezu vor Freude. »Ja, excuse, ich konnte nicht umhin«, sprach er, wobei er leicht seine spitze Nase berührte und ein Papier aus der Rocktasche zog. Ein tiefes Stillschweigen verbreitete sich im Saale. Das Blatt, das er in Händen hielt, war allerliebst kunterbunt und von einem Oval, das auf der Außenseite von roten Blumen und vielen goldenen Schnörkel gebildet ward, verlas er die Worte »Gelegentlich der freundschaftlichen Teilnahme an dem frohen Einweihungsfeste des neu erworbenen Hauses mit der Familie Buddenbrook, Oktober 1835.« Und dann wendete er und begann mit seiner schon etwas zitternden Stimme, »Hochverehrte, nicht versäumen darf es mein bescheiden Lied, euch zu nahen in diesen Räumen, die der Himmel euch beschied. Dir soll's, Freund im Silberhaare und der würd'gen Gattin dein, eurer Kinder trautem Paare freudevoll gewidmet sein. Tüchtigkeit und züchtge Schöne sich vor unserem Blick verband, Venus, Anadyomene und Vulcani fleißge Hand. Keine trübe Zukunft störe eures Lebens Fröhlichkeit, jeder neue Tag gewähre euch stets neue Seligkeit. Freuen, ja unendlich freuen wird mich euer künftig Glück. Ob ich oft den Wunsch erneuen werde, sagt euch itzt mein Blick. Lebet wohl im prächt'gen Hause und behaltet wert und lieb den, der in geringer Klause heute diese Zeilen schrieb.
Er verbeugte sich, und ein einmütiger, begeisterter Beifall brach los.
»Charmant, Hofstede«, rief der alte Buddenbrook, »dein Wohl, nein, das war allerliebst.«
Als aber die Konsulin mit dem Dichter trank, färbte ein ganz feines Rot ihren zarten Teint, denn sie hatte wohl die artige Referenz bemerkt, die er bei der Venus Anadyomene nach ihrer Seite vollführt hatte.
7. Die allgemeine Munterkeit hatte nun ihren Gipfel erreicht, und Herr Köppen verspürte das deutliche Bedürfnis, ein paar Knöpfe seiner Weste zu öffnen. Aber das ging wohl leider nicht an, denn nicht einmal die alten Herren erlaubten sich dergleichen. Lebrecht Kröger saß noch genauso aufrecht an seinem Platze wie zu Beginn der Mahlzeit. Pastor Wunderlich blieb weiß und formgewandt. Der alte Buddenbrook hatte sich zwar ein bisschen zurückgelegt, wahrte aber den feinsten Anstand, und nur Justus Kröger war ersichtlich ein wenig betrunken.
»Wo war Dr. Grabow?« Die Konsulin erhob sich ganz unauffällig und ging davon, denn dort unten waren die Plätze von Mamsell Jungmann, Dr. Grabow und Christian frei geworden, und aus der Säulenhalle klang es beinahe wie unterdrücktes Jammern. Sie verließ schnell hinter dem Volkmädchen, das Butter, Käse und Früchte serviert hatte, den Saal. Und wahrhaftig, dort im Halbdunkel, auf der runden Polsterbank, die sich um die mittlere Säule zog, saß, lag oder kauerte der kleine Christian und ächzte leise und herzbrechend.
»Ach Gott, Madamchen«, sagte Ida, die mit dem Doktor bei ihm stand, »Christian, dem Jungchen, ist gar so schlecht.«
»Mir ist übel, Mama, mir ist verdammt übel«, wimmerte Christian, während seine runden, tiefliegenden Augen über der allzu großen Nase unruhig hin und her gingen. Er hatte das »verdammt« nur aus übergroßer Verzweiflung hervorgestoßen. Die Konsulin aber sagte, »wenn wir solche Worte gebrauchen, straft uns der liebe Gott mit noch größerer Übelkeit.« Dr. Grabow fühlte den Puls. Sein gutes Gesicht schien noch länger und milder geworden zu sein.
»Eine kleine Indigestion, nichts von Bedeutung, Frau Konsulin«, tröstete er. Und dann fuhr er in seinem langsamen, pedantischen Amtstone fort. »Es dürfte das Beste sein, ihn zu Bette zu bringen. Ein bisschen Kinderpulver, vielleicht ein Tässchen Kamillentee zum Transpirieren. Und strenge Diät, Frau Konsulin. Wie gesagt, strenge Diät. Ein wenig Taube, ein wenig Franzbrot.«
»Ich will keine Taube«, rief Christian außer sich. »Ich will niemals wieder etwas essen. Mir ist übel. Mir ist verdammt übel.«
Das starke Wort schien ihm geradezu Linderung zu bereiten. Mit solcher Inbrunst stieß er es hervor. Dr. Grabow lächelte vor sich hin, mit einem nachsichtigen und beinahe etwas schwermütigen Lächeln. Oh, er würde schon wieder essen, der junge Mann. Er würde leben wie alle Welt. Er würde, wie seine Väter, Verwandten und Bekannten, seine Tage sitzend verbringen und viermal inzwischen so ausgesucht schwere und gute Dinge verzehren. Nun, Gott befohlen. Er, Friedrich Grabow, war nicht derjenige, welcher die Lebensgewohnheiten aller dieser braven, wohlhabenden und behaglichen Kaufmannsfamilien umstürzen würde. Er würde kommen, wenn er gerufen würde, und für einen oder zwei Tage strenge Diät empfehlen, ein wenig Taube, ein Scheibchen Franzbrot. Ja, ja, und mit gutem Gewissen versichern, dass es für diesmal nichts zu bedeuten habe. Er hatte, so jung er war, die Hand manches wackeren Bürgers in der seinen gehalten, der seine letzte Keule Rauchfleisch, seinen letzten gefüllten Puter verzehrt hatte und, sei es plötzlich und überrascht in seinem Comptoirsessel oder nach einigem Leiden in seinem soliden alten Bett, sich Gott befahl. Ein Schlag, hieß es dann, eine Lähmung, ein plötzlicher und unvorhergesehener Tod. Ja, ja, und er, Friedrich Grabow,
hätte sie ihnen vorrechnen können, alle die vielen Male, wo es nichts auf sich gehabt hatte, wo er vielleicht nicht einmal gerufen war, wo nur vielleicht nach Tische, wenn man ins Comptoir zurückgekehrt war, ein kleiner merkwürdiger Schwindel sich gemeldet hatte? Nun, Gott befohlen. Er, Friedrich Grabow, war selbst nicht derjenige, der die gefüllten Puter verschmähte. Dieser panierte Schinken mit Schalottensoße heute war delikat gewesen, zum Teufel. Und dann, als man schon schwer atmete, der Plättenpudding, Makronen, Himbeeren und Eierschaum. Ja, ja. Strenge Diät, wie gesagt, Frau Konsulin, ein wenig Taube, ein wenig Franzbrot. 8. Drinnen im Esssaale herrschte Aufbruch. »Wohl bekomm's, Mesdames et Messieurs, gesegnete Mahlzeit. Drüben wartet für Liebhaber eine Zigarre und ein Schluck Kaffee für uns alle und, wenn Madame spendabel ist, ein Likör. Die Billards hinten sind zu jedermanns Verfügung, wie sich versteht. Jean, du übernimmst wohl die Führung ins Hinterhaus? Madame Köppen, die Ehre?« Plaudernd, befriedigt und in bester Laune Wünsche in Betreff einer gesegneten Mahlzeit austauschend, verfügte man sich durch die große Flügeltür ins Landschaftszimmer zurück. Aber der Konsul ging nicht erst hinüber, sondern versammelte sofort die billardlustigen Herren um sich. »Sie wollen keine Partie riskieren, Vater?« »Nein, Lebrecht Kröger blieb bei den Damen. Aber Justus könne ja nach hinten gehen.« Auch Senator Langhals, Köppen, Gretchens und Dr. Grabow hielten zum Konsul, während Jean-Jacques Hofstede nachkommen wollte. »Später, später. Johann Buddenbrock will Flöte blasen, das muss ich abwarten. Au revoir, Monsieur.« Die sechs Herren hörten noch, als sie durch die Säulenhalle schritten, im Landschaftszimmer die ersten Flötentöne aufklingen, von der Konsulin auf dem Harmonium begleitet. Eine kleine, helle, graziöse Melodie, die sinnig durch die weiten Räume schwebte. Der Konsul lauschte, solange etwas zu hören war. Er wäre gar zu gern im Landschaftszimmer zurückgeblieben, um in einem Lehnsessel bei diesen Klängen seinen Träumen und Gefühlen nachzuhängen. Allein die Wirtspflicht. »Bringe ein paar Tassen Kaffee und Zigarren in den Billardsaal«, sagte er zu dem Volkmädchen, das über den Vorplatz ging. »Ja, Line, Kaffee, du, Kaffee«, wiederholte Herr Köppen mit einer Stimme, die aus vollem Magen kam, und versuchte, das Mädchen in den roten Arm zu kneifen. Er sprach das K ganz hinten im Halse, als schlucke und schmecke er bereits. »Ich bin überzeugt, dass Madame Köppen durch die Glasscheiben gesehen hat«, bemerkte Konsul Kröger. Senator Langhals fragte, »Da oben wohnst du also, Buddenbrook?« Rechts führte die Treppe in den zweiten Stock hinauf, wo die Schlafzimmer des Konsuls und seiner Familie lagen. Aber auch an der linken Seite des Vorplatzes befand sich noch eine Reihe von Räumen. Die Herren schritten rauchend die breite Treppe mit dem weiß lackierten, durchbrochenen Holzgeländer hinunter. Auf dem Absatz blieb der Konsul stehen. »Dies Zwischengeschoss ist noch 3 Zimmer tief«, erklärte er. »Das Frühstückszimmer, das Schlafzimmer meiner Eltern und ein wenig benutzter Raum nach dem Garten hinaus. Ein schmaler Gang läuft als Korridor nebenher. Aber vorwärts. Ja, sehen Sie, die Diele wird von den Transportwagen passiert. Sie fahren dann durch das ganze Grundstück bis zur Bäckergrube.« Die weite, hallende Diele drunten war mit großen, viereckigen Steinfliesen gepflastert. Bei der Windfangtüre sowohl wie am anderen Ende lagen Comptoir-Räumlichkeiten, während die Küche, aus der noch immer der säuerliche Geruch der Schalottensoße hervordrang, mit dem Weg zu den Kellern links von der Treppe lag. Ihr gegenüber, in beträchtlicher Höhe, sprangen seltsame, plumpe, aber reinlich lackierte Holzgelasse aus der Wand hervor. Die Mädchenkammern, die nur durch eine Art freiliegender, gerader Stiege von der Diele aus zu erreichen waren. Ein paar ungeheurer alter Schränke und eine geschnitzte Truhe standen daneben. Durch eine hohe Glastür trat man über einige ganz flache, befahrbare Stufen in den Hof hinaus, an dem linkerseits sich das kleine Waschhaus befand. Man blickte von hier aus in den hübsch angelegten, jetzt aber herbstlich grauen und feuchten Garten hinein, dessen Beete mit Strohmatten gegen den Frost geschützt waren und der dort hinten vom Portal abgeschlossen ward, der Rokoko-Fassade des Gartenhauses. Die Herren aber schlugen vom Hofe aus den Weg zur Linken ein, der zwischen zwei Mauern über einen zweiten Hof zum Rückgebäude führte. Dort führten schlüpfrige Stufen in ein kelleriges Gewölbe mit Lehmboden hinab, das als Speicher benutzt wurde, und von dessen höchstem Boden ein Tau zum Hinaufwinden der Kornsäcke herabhing. Aber man stieg zur Rechten die reinlich gehaltene Treppe ins erste Stockwerk hinauf, wo selbst der Konsul seinen Gästen die weiße Tür zum Billardsaale öffnete. Herr Köppen warf sich erschöpft auf einen der steifen Stühle, die an den Wänden des weiten, kahl und streng aussehenden Raumes standen. »Ich sehe fürs Erste zu«, rief er und klopfte die feinen Regentropfen von seinem Leibrock. »Hole mich der Teufel! Was ist das für eine Reise durch euer Haus, Buddenbrook?« Ähnlich wie im Landschaftszimmer brannte hier hinter einem Messinggitter der Ofen. Durch die drei hohen und schmalen Fenster blickte man über feuchtrote Dächer, graue Höfe und Giebel. »Eine Karambolage, Herr Senator?« fragte der Konsul, während er die Köse aus den Gestellen nahm. Dann ging er umher und schloss die Löcher der beiden Billards. »Wer will mit uns sein? Gretchens? Der Doktor? All right. Gretchens und Justus, dann nehmen Sie das andere. Köppen, du musst mitspielen.« Der Weinhändler stand auf und horchte, den Mund voll Zigarrenrauch, auf einen starken Windstoß, der zwischen den Häusern pfiff, den Regen prickelnd gegen die Scheiben trieb und sich heulend im Ofenrohr verfing. »Verflucht«, sagte er und stieß den Rauch von sich. »Glaubst du, dass der Wullenweber zu Hafen kann, Buddenbrook? Was für ein Hundewetter!« Ja, die Nachrichten aus Travemünde waren nicht die besten. Dies bestätigte auch Konsul Kröger, der das Leder seines Stockes kreidete. Stürme in allen Küsten. Anno 24 war es, weiß Gott, nicht viel schlimmer, als in St. Petersburg die große Wasserflut war. Na, da kam der Kaffee. Man bediente sich, man trank einen Schluck und begann zu spielen. Dann aber begann man vom Zollverein zu sprechen. Oh, Konsul Buddenbrook war begeistert für den Zollverein. »Welche Schöpfung, meine Herren«, rief er, sich nach einem geführten Stoße lebhaft umwendend, zum anderen Billard hinüber, wo das erste Wort gefallen war. »Bei erster Gelegenheit sollten wir beitreten.« Herr Köppen aber war nicht dieser Meinung, nein, er schnob geradezu vor Opposition. »Und unsere Selbstständigkeit? Und unsere Unabhängigkeit?« fragte er beleidigt und sich kriegerisch auf sein Kö stützend. »Wie steht es damit? Würde Hamburg es sich beifallen lassen, bei dieser Preußenerfindung mitzutun? Wollen wir uns nicht gleich einverleiben lassen, Buddenbrook? Gott bewahre uns, nein, was sollen wir mit dem Zollverein, möchte ich wissen. Geht nicht alles gut?« »Ja, du mit deinem Rotspon, Köppen. Und dann vielleicht mit den russischen Produkten, davon sage ich nichts. Aber weiter wird ja nichts importiert. Und was den Export betrifft, nun ja, so schicken wir ein bisschen Korn nach Holland und England, gewiss. Ach nein, es geht leider nicht alles gut. Es sind bei Gott hier ehemals andere Geschäfte gemacht worden. Aber im Zollverein würden uns die Mecklenburgs und Schleswig-Holstein geöffnet werden. Und es ist nicht auszudenken, wie das propre Geschäft sich aufnehmen würde.« »Aber ich bitte Sie, Buddenbrook«, fing Gretchens an, indem er sich lang über das Billard beugte und den Stock auf seiner knochigen Hand sorgsam zielend hin und her bewegte, »dieser Zollverein, ich verstehe das nicht. Unser System ist doch so einfach und praktisch, wie? Die Einklarierung auf Bürgereid. Eine schöne alte Institution.« Dies musste der Konsul zugeben. »Nein, wahrhaftig, Herr Konsul, wenn Sie etwas schön finden.« Senator Langhals war ein wenig entrüstet. »Ich bin ja kein Kaufmann. Aber wenn ich ehrlich sein soll, nein, das mit dem Bürgereid ist ein Unfug allmählich, das muss ich sagen. Es ist eine Formalität geworden, über die man ziemlich schlank hinweggeht. Und der Staat hat das Nachsehen. Man erzählt sich Dinge, die dennoch arg sind. Ich bin überzeugt, dass der Eintritt in den Zollverein von Seiten des Senates...« »Dann gibt es einen Konflikt.« Herr Köppen stieß zornentbrannt das Kö auf den Boden. Er sagte Konflikt und stellte jetzt alle Vorsicht in Betreff der Aussprache hintan.
»Einen Konflikt, da verstehe ich mich auf. Nee, alle schuldige Achtung, Herr Senator. Aber Sie sind ja wohl nicht zu helfen, Gott bewahre.«
Und er redete hitzig von Entscheidungskommissionen und Staatswohl und Bürgereid und Freistaaten. Gottlob, dass Jean-Jacques Hofstede ankam. Arm in Arm mit Pastor Wunderlich trat er herein, zwei unbefangene und muntere alte Herren aus sorgloserer Zeit.
»Nun, meine braven Freunde«, fing er an, »ich habe etwas für Sie, einen Scherz, etwas Lustiges, ein Verslein nach dem Französischen. Passen Sie auf.«
Er ließ sich gemächlich auf einem Stuhl nieder, den Spielern gegenüber, die auf ihre Queues gestützt an den Billards lehnten, zog ein Blättchen aus der Tasche, legte den langen Zeigefinger mit dem Siegelring an die spitze Nase und verlas mit einer fröhlichen und naiv-epischen Betonung:
»Als Sachsens Marschall einst die stolze Pompadour im goldenen Phaeton vergnügt spazieren fuhr, sah Frelon dieses Paar. O, rief er, seht sie beide, des Königs Schwert und seine Scheide.«
Herr Köppen stutzte einen Augenblick, ließ dann Konflikt und Staatswohl dahinfahren und stimmte in das Gelächter der übrigen ein, das der Saal widerhallte. Pastor Wunderlich aber war an ein Fenster getreten und kicherte, der Bewegung seiner Schulter nach zu urteilen, still vor sich hin. Man blieb noch eine gute Weile beisammen, hier hinten im Billardsaal, denn Hofstede hatte noch mehr Scherze ähnlicher Art in Bereitschaft. Herr Köppen hatte seine ganze Weste geöffnet und war bei bester Laune, denn er befand sich besser hier als im Speisesaal bei Tische. Er machte drollige plattdeutsche Redensarten bei jedem Stoß und rezitierte dann und wann beglückt vor sich hin: »Als Sachsens Marschall einst«. Das Verslein nahm sich wunderlich genug aus in seinem rauen Bass. 9. Es war ziemlich spät, gegen 11 Uhr, als die Gesellschaft, die sich im Landschaftszimmer noch einmal zusammengefunden hatte, beinahe gleichzeitig aufzubrechen begann. Die Konsulin begab sich sofort, nachdem sie die Handküsse aller in Empfang genommen, in ihre Zimmer hinauf, um nach dem leidenden Christian zu sehen, indem sie die Aufsicht über die Mägde beim Wegräumen des Geschirres an Mamsell Jungmann abtrat, und Madame Antoinette zog sich ins Zwischengeschoss zurück. Der Konsul aber geleitete die Gäste die Treppe hinunter, über die Diele und bis vor die Haustür auf die Straße hinaus. Ein scharfer Wind trieb den Regen seitwärts herunter, und die alten Krögers krochen, in dicke Pelzmäntel gewickelt, eiligst in ihre majestätische Equipage, die schon lange wartete. Das gelbe Licht der Öllampen, die vorm Haus auf Stangen brannten und weiter unten an dicken, über die Straße gespannten Ketten hingen, flackerte unruhig. Hier und da sprangen die Häuser mit Vorbauten in die Straße hinein, die abschüssig zur Trave hinunterführte, und einige waren mit Beischlägen oder Bänken versehen. Feuchtes Gras spross zwischen dem schlechten Pflaster empor. Die Marienkirche dort drüben lag ganz in Schatten, Dunkelheit und Regen gehüllt. »Merci«, sagte Lebrecht Kröger und drückte dem Konsul, der am Wagen stand, die Hand. »Merci, Jean. Es war allerliebst.« Dann knallte der Schlag und die Equipage polterte davon. Auch Pastor Wunderlich und der Makler Gretchens gingen mit Dank ihres Weges. Herr Köppen, in einem Mantel mit 5-facher Pelerine, einen weitschweifigen grauen Zylinder auf dem Kopf und seine beleibte Gattin am Arm, sagte in seinem biedersten Bass: »Namt, Buddenbrook. Na, geh rein, erkält dich nicht.«
»Vielen Dank, du. Ich habe gegessen wie lange nicht.«
»Und mein Roter zu 4 Courantenmark konveniert dir also? Gute Nacht nochmal.« Das Paar ging mit Konsul Kröger und seiner Familie gegen den Fluss hinunter, während Senator Langhals, Dr. Grabo und Jean-Jacques Hofstede die entgegengesetzte Richtung einschlugen.
Thomas Sabacher mit Folge 3 aus Die Buddenbrooks, Verfall einer Familie von Thomas Mann. Die Produktion übrigens bei der Schweizerischen Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte entstanden in Kooperation mit dem RBB und NDR Kultur. Ab sofort 7 Tage lang diese 3. Folge für Sie zum Nachhören in unserer NDR Kultur App.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbaschi. Wer in Hamburg und Umgebung auf Busse und U-Bahnen angewiesen ist, muss heute umplanen. Der öffentliche Nahverkehr wird erneut bestreikt. Wie sich das genau auswirkt, berichtet Laura Janka aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Heute kein Betrieb. So steht es seit heute früh auf den Anzeigetafeln an den Hamburger U-Bahnhöfen. Alle 4 Linien sind betroffen. Ein Notbetrieb ist laut Hochbahn nicht machbar. Auch viele Busse der Hochbahn fahren nicht. Insgesamt 35 Linien südlich der Elbe werden nicht bedient. Dazu kommen Busausfälle bei den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein, im Osten Hamburgs und in den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Stormarn. Und es gibt noch weitere Streikaktionen bei der Autobahn GmbH. Heute sind die Autobahnmeistereien in Niedersachsen betroffen. Reparaturen können sich dadurch verzögern. Im Winterdienst ist zumindest ein Notdienst vereinbart.
Bundeskanzler Merz hat eigene deutsche Atomwaffen klar abgelehnt.